Wir hören auf die Heilige Schrift aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 23 bis 27. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Entschuldigung, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Wort des lebendigen Gottes. Wir beten. Herr, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Eile Gott, uns zu retten in den Stürmen unseres Lebens, die uns so sehr bedrohen. Ja, Herr, uns zu helfen. Amen. Was für einer ist dieser? Das ist die entscheidende Frage in Bezug auf diese Geschichte. Wie würdest du sie beantworten? Steigen wir zusammen mit den Jüngern Jesu ins Boot. Es ist Abend. Jesus und seine Jünger sind auf dem See Genezareth. Und plötzlich zieht ein heftiger Sturm auf. Ein Sturm auf einem See? Ja, zu solchen Stürmen kam es immer wieder mal oder kommt es immer wieder mal auf dem See Genezareth. Der See liegt nämlich ungefähr 209 Meter unter dem Meeresspiegel und nördlich des Sees befinden sich hohe Berge, wie zum Beispiel der Berg Hermon mit über 2800 Metern. Und die vom Hermon kommende kalte Luft, die stößt dann mit der warmen, hochsteigenden Luft des Sees zusammen. Und das Ergebnis sind heftige, plötzlich hereinbrechende Gewitter und Sturmböen. Und die Jünger Jesu als erfahrene Seeleute, sie kannten natürlich solche Wetterkapriolen. Das heißt, wenn sie Angst haben, umzukommen, dann heißt es was. Das muss ein wirklich ungewöhnlich heftiger Sturm gewesen sein. Und so geht es für die Jünger Jesu, mit Jesus hinein in diesen Sturm. Ja, ganz plötzlich hinein in die Not, in die allerhöchste Gefahr, in die allergrößten Schwierigkeiten. Und sie versuchen, das Boot zu lenken, wie Sachverständige das tun, ja, wie sie es schon oft getan haben, wenn plötzlich ein solch heftiger Sturm aufkommt. Die Wassermengen, sie türmen sich zu riesigen Wellen auf und wir haben gelesen, sie überfluten, sie bedecken das Boot. Die Jünger, sie nehmen all ihre Kraft zusammen und versuchen alles, um mit Not und Sturm irgendwie fertig zu werden. Doch was müssen die Jünger einsehen? Die Not ist größer als ihre Kraft. Die Schwierigkeiten übersteigen ihr Können. Ja, Markus berichtet, dass das Boot schon fast vollgelaufen war, als die Jünger zu Jesus gingen. Sie wussten, jetzt fehlt nur noch ein bisschen. Und wir werden untergehen und wir sind verloren. Er aber schlief. Es stürmt wie Sau. Das Boot droht unterzugehen, er aber schlief. Der Wundertäter, dem kein Wunder zu groß war, der Lehrer, der Rabbi, dieser auf übernatürliche Weise gezeugte Jesus, er macht kein Hehl daraus, dass er auch müde sein kann. Er hatte einen anstrengenden Tag. Also ist er müde. Und er legt sich vor den Augen seiner Jünger und inmitten dieses Sturmes hin zum Schlafen. Auch der Sturm hat ihn nicht geweckt. Ich muss immer wieder schmunzeln bei der Stelle manchmal. Und so tun die Jünger das, was der Sturm nicht vollbringen konnte. Sie machen sich auf den Weg nach hinten ins Boot zu Jesus, wo er, wieder Detail, das Markus berichtet, auf einem Kissen liegt. Sie rütteln ihn wach und sie rufen: Herr, rette uns, wir kommen um. Und das ist ein Bild, das uns doch zu Herzen geht. Denn wohl jeder, der versucht hat, in dieser Welt ein Leben des Glaubens zu leben, der hat solche Situationen auf die ein oder andere Weise schon erlebt. Es geht los in der Schule. Klassiker ist Thema Sex, der Dauerbrenner, um junge Christen in die Enge zu treiben, um sie auszugrenzen, sie aus dem Boot der Kirche zu schleudern und den Boden unter ihren Füßen ins Wanken zu bringen. Auf der Arbeit, ich weiß nicht, mit welchen Themen ihr konfrontiert werdet. Ich kenne von Erzählung Klassiker ist Thema Abtreibung. Wer für den Schutz des ungeborenen Lebens ist, der muss riskieren, als frauenfeindlich und intolerant zu gelten. Ja, das sind die neuen Unterdrücker der selbstbestimmten Frau. Thema Gender und sexuelle Vielfalt. Die Versuchung im Interesse des Eigenschutzes, ich formuliere es etwas spitz, Verrat am Glauben zu begehen, das wird keineswegs eine abstrakte Bedrohung bleiben und es ist an manchen Orten schon gegenwärtig. Ja, wir stehen als Christen vor dem heraufziehenden Sturm. Dass Gläubige, die nicht bereit sind, Weihrauch für die Götter unseres Zeitalters zu opfern, aus einigen Bereichen auch des gewerblichen und des berufsständischen Lebens ausgesperrt werden. Wieso meine ich das? Nun, wer ein Prophet unserer Zeit sein will, hier in Deutschland, der muss in vielen Dingen einfach einen Blick über den Teich werfen, nach Amerika. Dort werden Christen jetzt schon zur Zielscheibe von dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn sie für Überzeugungen einstehen, die mit ihrem Glauben zusammenhängen, insbesondere in Fragen eben auch wieder mal der Sexualität. In Amerika gibt es zum Beispiel die sogenannten Human Rights Campaign Foundation, die jährlich einen sogenannten Gleichstellungsindex für Unternehmen veröffentlicht. Und das ist was ganz Wichtiges für die führenden Unternehmen. Und wenn man als führendes Unternehmen eine sehr gute Bewertung verfehlt, dann gilt das als ernstzunehmendes Problem. Und eines der Kriterien dieses Gleichstellungsindex ist, ob Aspekte von LGBTQ Diversität im Unternehmen unterstützt werden. Wir können uns vermutlich vorstellen, wer dann schnell zum Fanatiker, zum Diskriminierer und Gefährder für das Betriebsklima wird. Und der Arbeitsplatz wird zu einem wackeligen Ding. Das gibt es dort drüben schon jetzt. Und ich fresse einen Besen, wenn das Thema nicht auch bei uns und unsere Arbeitsplätze irgendwann betreffen wird. Denn bei unseren Kindern in den Schulen ist dieses Thema schon da. Und deswegen thematisiere ich es, solange es ist ein ernstzunehmendes Ding. Aber wir müssen ja gar nicht so weit blicken, um Stürme zu entdecken, die auf uns zukommen. Nein, denn sogar in unserer Gemeinde erleben wir Stürme. Da gibt es Dinge, wo wir doch denken, da sollte einiges anders sein. Die Gemeindeleitung, sie zieht in die eine Richtung mit dem Ziel, die Gemeinde mehr mit einzubinden, sie herauszufordern und dabei, dass sie Ermutigung erlebt. Ein anderer Teil der Gemeinde hat andere Vorstellungen. Zum Beispiel, jemand sollte angestellt werden. Die einen sind der Ansicht, der Prediger müsste doch mal von der Kanzel einen Impfaufruf starten. Die anderen denken, wenn er das macht, dann bin ich über Bord. Die einen denken, wie können die nur in solchen Zeiten Gottesdienst in Präsenz feiern? Die anderen denken, wie können die nur so eine Angst haben? Und plötzlich gerät das Boot der Gemeinde in einen Sturm und steht vor einer Zerreißprobe. Und dann gibt es auch noch diese Stürme, die bis ins ganz persönliche Glaubensleben hineinreichen und die man von außen gar nicht wahrnehmen kann, die für andere gar nicht sichtbar sind. Gerade in Freikirchen ist mir beispielsweise immer die Lehrmeinung begegnet, laut der einem ein Leben in einem segensreichen Überfluss folgt, ein Leben in Wohlstand, in Erfolg, in Glück, wenn man nur an Jesus genug glaubt. Aber dann holt auch einen als ein gläubiger Christ die Realität ein, wie zum Beispiel die der letzten 2 Jahre, wo manche wirklich ernsthaft um ihre Gesundheit fürchten mussten, andere um ihren Arbeitsplatz, wieder andere plötzlich von der Welle der sozialen Ausgrenzung erfasst wurden. Und anscheinend hier kein Ende in Sicht, da erleben wir, wie nach einer langen Friedenszeit auf dem Kontinent Europa ein Krieg losbricht. Über Nacht. Und von dem sind natürlich auch ukrainische Glaubensgeschwister betroffen. Trotz Glauben, trotz Nachfolge. Da kann man wohl sagen, Gott sei Dank mussten wir so etwas Schlimmes hier bislang nicht erleben. Aber trotzdem kennen wir auch alle unsere ganz eigenen, unsere ganz bedrohlichen Stürme. Nichts geht mehr. Wir sind am Sinken. Und Gott scheint zu schlafen oder irgendwo anders zu sein. Und wir fangen vielleicht auch an, solche Verse aus der Bibel wie, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein, neu zu überdenken, zu hinterfragen, vielleicht anzuzweifeln. Soll das wirklich für mich noch gelten? Gott, wenn du wirklich für uns bist, warum sind wir dann jetzt kurz vor dem Ertrinken? Auf dem sicheren Land könnten wir jetzt sein. Doch sind wir dir, Jesus, dir hieraus aufs Wasser gefolgt. Wenn du uns liebtest, dann würdest du doch sowas jetzt nicht zulassen. Was sagt Jesus? Ich verstehe, wie euch gerade zumute gewesen ist. Nein. Er fragt sie, warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Was habt ihr so Angst? Wo ist euer Vertrauen? Können wir uns vorstellen, was die Jünger in diesem Moment gedacht haben, als sie das gehört haben? Ich meine, was soll das heißen, warum habt ihr Angst? Jesus, wir hatten Angst zu ertrinken. Wir hatten Angst, du lässt es zu, dass wir in diesem Sturm untergehen. Aber hinter der Frage Jesu steckt ein ganz bestimmter Gedanke. Jesus sagt seinen Jüngern eigentlich damit was. Er sagt, schaut her, meine Jünger, ihr seid von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Ihr kennt mich und ihr hättet es besser wissen können. Ich lasse es zu, dass Menschen, die mir nachfolgen, auch durch Stürme gehen. Schau her, ich, Jesus Christus, lasse es zu. Darum habt ihr keinen Grund zu solcher Panik. Und Jesus fordert damit keine stoische Gelassenheit. Er verlangt jetzt auch nicht plötzlich eine buddhistische Losgelöstheit vom Leiden, einfach das Leid ausblenden und darüber hinweglächeln. Nein, er hat auch gelehrt, dass wir nicht alles, was passiert, gut finden müssen. Gott verspricht nicht umsonst in der Bibel einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er verspricht nicht, dass jetzt keine Wellen mehr über uns zusammenbrechen. Das wäre ein falsches Versprechen. Aber es gibt einen sicheren Ort. Und dieser sichere Ort ist nicht der Glaube. Denn unser Glaube ist oft schwach. Ja, es mag Gläubige unter uns hier geben, die haben einen stärkeren Glauben als andere. Vielleicht hätten die sogar ein besseres Bild abgegeben als die Jünger Jesu hier auf dem Boot. Aber Vorsicht! Menschen, die mehr glauben, die sollten nicht zu hart über andere urteilen. Nein, sie sollten überhaupt nicht urteilen über die, die weniger glauben. Warum? Weil der Glaube letztlich nicht eine Tugend ist. Der Glaube ist ein Geschenk. Möchten wir gerne mehr glauben, aber können wir nicht, dann hören wir auf, in uns selbst hineinzuschauen. Gehen wir hin zu diesem Jesus und sagen, hilf mir zu glauben. Du bist derjenige, der Glauben schenkt. Ich habe es mit Nachdenken, ich habe es mit Grübeln versucht. Ich bin in die Kirche gegangen in der Hoffnung, dass mich dort ein Lied oder eine bestimmte Predigt packen wird. Ich habe es aus eigener Kraft versucht, Glauben zu lernen. Aber jetzt, Herr, sehe ich, du selbst bist die Quelle des Glaubens. Bitte gib ihn mir. Und wenn wir das tun, dann bin ich fest davon überzeugt, werden wir die Entdeckung machen, dass auch Jesus, der Urheber des Glaubens, uns die ganze Zeit gesucht hat und uns erwartet mit einem großartigen Geschenk. Gehen wir weiter in der Geschichte. Nachdem Jesus die Jünger fragt, warum sie eigentlich so viel Angst und so wenig Vertrauen in ihn haben, da richtet er sich als nächstes an die Winde und den See und er bedroht sie mit seinen bloßen Worten. Er nimmt nicht Position ein wie irgendein Fußballstar vor dem Elfmeter, er krempelt keine Ärmel hoch und er ruft auch keine höhere Macht an mit irgendeinem besonderen Spruch. Wieder aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass Jesus einfach sagt, schweig, verstumme. Das ist alles. Als ob der Sturm ein nerviges kleines Kind wäre. Ich muss das auch mal bei meiner Tochter ausprobieren in mancher Phase. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht ist es ein unterschwelliger pädagogischer Tipp für die Erziehung. Wer weiß es. Auf jeden Fall, es war ganz still. Ja, und das griechische Wort hier, was für Stille gebraucht wird, das bezeichnet im engeren Sinne noch eine ruhige, eine glatte Wasseroberfläche. Das heißt, die Wasseroberfläche, sie war glatt wie ein Spiegel. Und dass auf Jesu Wort der Wind aufhört zu stürmen, das hätte vielleicht noch Zufall sein können. Gutes Timing, Jesus, nicht schlecht. Aber dass auf Jesu Wort hin auch der Wellengang sofort endet, obwohl es eben noch gestürmt hat, das lässt dem Zufall keinen Raum mehr. Denn wenn ein Sturm aufgehört hat, dann geht der Wellengang normalerweise noch ein paar Stunden weiter. Und die antiken Kulturen, die waren sich darin einig, dass nur die Götter dem Meer gebieten konnten. Weil das Meer, das war ein Symbol in der Antike der unaufhaltsamen Zerstörung und auch des Todes. Niemand außer Gott könnte das tobende Meer beherrschen. Und nun übt dieser Mensch, Jesus, der eben noch schlief in dem Boot, diese Macht über das Meer aus, die alleine Gott zukommt. Ja, Gott, der Sohn, sagt einfach, schweig. Hier bei der Stillung des Sturmes demonstriert Jesus, ich bin nicht einfach jemand, der Macht hat. Ich selbst bin die Macht. Und wo jemand oder etwas im Universum Macht hat, da hat er bzw. es diese Macht von mir verliehen bekommen. Und wenn man da mal genauer darüber nachdenkt und das sacken lässt, dann merkt man ganz schnell, das ist ein gewaltiger Anspruch. Und wenn dieser Anspruch wahr ist, wer ist dann dieser Jesus? Was ist das für einer? Und was bedeutet das für uns? Wenn die Welt das Ergebnis eines gigantischen Zusammenpralls ist und wir die Produkte eines Zufalls, wenn wir das Ergebnis der Gewalt der Naturkräfte sind, ja, dann zerfallen wir am Ende zu Staub und nichts und niemand wird mehr da sein, der sich an uns erinnert oder der uns auffängt. Und es ist im Übrigen auch völlig egal, was du oder ich, was wir für Menschen waren. Es juckt keinen. Wenn Jesus hingegen der ist, als der er sich in dieser Geschichte uns offenbart, dann eröffnet sich uns eine ganz andere Perspektive auf das Leben. Wenn er der Herr des Sturmes ist, dann finden wir, und zwar unabhängig aller Lebensumstände, in ihm alle Heilung, in ihm alle Ruhe und in ihm alle Kraft, die wir je brauchen könnten. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Der Sturm hatte eine ungeheure Macht, doch Jesus hat noch unendlich mehr Macht als der Sturm. Und das ist ein Unterschied zwischen dem Sturm und Jesus. Und es gibt noch einen großen Unterschied. Die Natur kann uns nicht retten. Nein, sie macht uns kaputt. Früher oder später zerstört sie uns. Denn irgendwann können wir nicht mehr und unser Körper zerfällt zu Staub, wir sterben. Ja, unser Tod kann sogar noch viel früher kommen durch irgendeine Naturkatastrophe. Eine Natur, sie ist gewalttätig und überwältigend. Voller Kräfte, die wir nicht beherrschen können und die uns früher oder später unter die Erde bringen. Und wir mögen vielleicht jetzt hier sagen und einwenden, das ist ja alles gut und richtig. Aber die Geschichte hat ja auch gezeigt, wenn ich zu Jesus gehe, kann ich ihn ja auch nicht beherrschen. Wenn er will, dann schläft er. Das heißt, er lässt Dinge geschehen, die mir nicht passen, die ich nicht verstehe. Er handelt nicht so, wie mir das gefällt, wie ich das gerne hätte und wie es in meinen Augen sinnvoll erscheint. Und ich denke, auch dieser Einwand ist richtig. Aber, jetzt kommt das Aber. Wenn Jesus Gott ist, ist er dann nicht groß genug, um seine Gründe dafür zu haben, dass er uns auch Dinge durchmachen lässt, die wir nicht verstehen? Ja, das erfordert Glaube. Zu glauben bei heiterem Himmel erfordert noch kein Glauben. Das erfordert Glaube. Zu glauben, dass Jesu Macht und Weisheit unbegrenzt ist und zugleich auch seine Liebe. Der Natur sind wir egal, Jesus nicht. Und deshalb lässt er auch keinen einzigen seiner Jünger in dem Sturm verloren gehen. Wir haben gelesen, erst als nichts mehr half, da haben sie in ihrem kleinen Glauben zu Jesus um Rettung geschrien. Und er hat sie erhört. Das zeigt uns, unsere Rettung hängt nicht von der Größe unseres Glaubens ab, sondern von der Größe dessen, an den wir glauben. Und es zeigt uns eben auch, Jesus ist nicht nur mächtig, er liebt uns auch. Ja, Jesus kann uns lieben und trotzdem zulassen, dass wir Dinge durchmachen, die wir nicht verstehen. Ja, dass wir Schlimmes erleben, weil er Gott ist und weil er den Überblick hat. Wir nicht. Der Theologe und Pastor Tim Keller, er hat einmal gesagt, wenn wir einen Gott haben, der so groß und mächtig ist, dass wir wütend auf ihn sein können, weil er uns Leiden durchmachen lässt oder unser Leiden nicht beendet, dann haben wir auch einen Gott, der groß, der so groß und mächtig ist, dass er Gründe hat, die wir nicht verstehen. Der Wille Gottes ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Aber Gott ist Gott, wir nicht. Und sein Wille ist unvorstellbar höher als unsere kühnsten Vorstellungen darüber, was er vorhat. Oh Mann, heute verpeile ich es echt voll, ey. Tut mir leid. Wir sind mittlerweile ein paar Folien weiter. Hier. Super. Die Menschen aber wunderten sich, sie staunten und sagten, was für einer ist dieser, dass sogar der Wind und die Winde und der See ihm gehorchen. Die Geschichte führt die Menschen durch die Machtdemonstration Jesu von der Angst ins Staunen und Bewundern hinein. Hier haben sie etwas erlebt, das sie innerlich ruhig machen kann, egal was draußen für Stürme toben. Und das ist nicht das Gleiche wie gleichgültig zu sein oder jetzt plötzlich einfach positiver über die Sache zu denken. Ah, der Sturm ist ja gar nicht so. Packen wir einfach. Nein. Es ist eine innere Ruhe, die entsteht, nicht wegen dem Ausblenden der zerstörerischen Mächte. Sie entsteht wegen dem Einblenden des Siegers am Kreuz. Und zwar des Siegers über jede Macht. Die Geschichte weist uns nämlich auf noch etwas hin, das die Jünger zu diesem Zeitpunkt nicht vor Augen hatten. Matthäus erzählt das Ereignis nämlich so, dass deutliche Parallelen zur Geschichte von dem Propheten Jona auffallen. Wie Jona ist Jesus in einem Boot. Beide Boote geraten plötzlich in einen Sturm. Auch die Beschreibung der beiden Stürme ist sehr ähnlich. Sowohl Jesus als auch Jona schlafen. In beiden Geschichten wecken die Schiffsleute oder die Seeleute die Schläfer und rufen, wir kommen um. Und in beiden Fällen stillt das Eingreifen Gottes die aufgewühlten Wassermassen. Das sind zwei Geschichten, die beinahe identisch sind. Mit einem Unterschied. Jona erklärt den Seeleuten, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Das heißt, wenn ich untergehe, dann werdet ihr gerettet werden. Wenn ich sterbe, werdet ihr leben. Und daraufhin werfen sie Jona ins Meer. Und das geschieht ja bei Matthäus nicht. Oder vielleicht doch? Wir lesen zwar davon nicht in den Versen 23 bis 27 des 8. Kapitels. Aber wie sieht es aus, wenn man die Jesusgeschichte des Matthäus-Evangeliums einmal weiterliest? Ja, in Matthäus 12, 41, da sagt Jesus über sich, der hier vor euch steht, ist größer als Jona. Was Jesus damit sagen will, ist, ich bin der wahre Jona. Ich werde alle Stürme und alle Wellen stillen. Ich werde das Zerstörende zerstören, das Vernichtende vernichten, den Tod töten. Aber wie? Wie, Jesus? Wie machst du das? Wie hat Jesus das gemacht? Indem er sich durch seinen Tod am Kreuz freiwillig, wie Jona, freiwillig in den gewaltigen Sturm der Sünde werfen ließ. In die vernichtenden Wellen, in das tobende Meer der Sünde und des Todes. Ja, Jesus wurde in den einzigen Sturm geworfen, der unser Boot ein für allemal in die tiefsten Tiefen des Todesreiches versenken kann. In den Sturm der ewigen Gerechtigkeit, der Sühne, die wir für unsere Vergehen schuldig sind. Erst als sich Jesus in diesen Sturm geworfen hat, erst als dieser Sturm Jesus fortgerissen hat, da legte er sich und es wurde ganz still. Wenn wir uns von diesem Bild unseres liebenden Gottes, Jesus Christus, am Kreuz prägen lassen, dann wird uns das Kraft geben. Das wird uns Kraft geben, dass wir auch im Angesicht der heftigsten Stürme darauf vertrauen, Gott, wir sind dir nicht egal. Du bist mit uns, Immanuel. Du lässt uns nicht im Stich, egal was unsere Gefühle uns sagen wollen. Und ja, Wenn wir auch keinen starken Glauben haben, so haben wir doch einen starken Gott, der mächtig ist zu retten. So einer ist dieser Jesus. Ja, guter Gott, wir haben von deiner Macht gelesen, die die bedrohlichsten Stürme durch ein Wort zum Schweigen bringen. Und Herr, wenn wir in die Welt hinausblicken, dann sehen wir, wie ein Sturm nach dem anderen tobt, wie unsere Brüder und Schwestern für ihren Glauben verfolgt werden. Gott, erbarme dich, sprich ein Wort. Herr, wir blicken auf den Russland-Ukraine-Konflikt und das Leid, das die Menschen dort heimsucht, der Sturm, der dort tobt. Und Gott, ein Wort von dir reicht und es kehrt Frieden ein. Herr, erbarme dich, schenke Frieden, greife ein, Herr. Gott, wir blicken auf eine Gesellschaft voll Zerrissenheit und Spaltung, des zunehmenden Hasses, des ansteigenden Antisemitismus, einem Aufstieg von Hass gegen Russen in unserer Gesellschaft. Gott, wer soll das ändern, wenn nicht du, wenn nicht dein Evangelium, wenn nicht die Kraft, die in deinem Wort liegt? Herr, sprich, erbarme dich. Und du kennst auch die Stürme in unserem ganz persönlichen Leben, die kein anderer kennt, die niemand aufzuzählen weiß, wo wir Leid durchmachen, verborgen in unserem stillen Kämmerlein. Herr, erbarme dich. Lasst uns gemeinsam noch aufstehen und das Gebet beten, das unser Herr uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.